So, hallo, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen heute hier zur Bibelstunde. Und ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Matthias Rück. Ich bin seit, November hier angestellt, zusammen mit der Schwester Wiebke für das Pfingstjugendtreffen. Und ja, ich darf hier heute den Impuls, die Predigt halten. Und ich möchte noch kurz zwei, drei Sätze zu mir sagen. Ich komme aus Dagersheim, aus dem Nachbarort. Ich war dort 8 Jahre lang Jugendpastor bei der Süddeutschen Gemeinschaft und bin verheiratet, eine Frau, eine kleine, wundervolle Tochter, 2 Jahre alt, und das zweite Kind ist im Anmarsch. Ich hoffe, das kommt nächste Woche noch pünktlich vor dem Pfingstjugendtreffen. So viel zu mir. Und kurz noch die Abkündigungen, diesmal am Anfang. Herzliche Einladung auch nächsten Sonntag zur Bibelstunde mit Schwester Brigitte. Und genau, heute soll es um das Thema mitten im Leben gerettet gehen. Ich weiß nicht, haben Sie schon einmal so dieses Erlebnis gehabt, man lebt mitten im Alltag, alles ist wie immer, aber dann passiert plötzlich irgendetwas, das ihr Leben komplett auf den Kopf stellt. Vielleicht ein anderer Mensch, ein Mann, eine Frau, wenn man sich verliebt. Vielleicht ein Kind, das zur Welt kommt, sodass ja, die Ehe plötzlich ganz anders wird. Vielleicht auch irgendein Ereignis, sodass danach nichts mehr ist, wie es vorher war. Ich möchte Sie heute mit hineinnehmen in die Zachäus-Geschichte, aber zuerst hören wir noch ein Lied und ich darf auch den Chor ganz herzlich begrüßen, zumindest so ein kleiner Auszug davon. Und das Lied heißt »We have come to worship the Lord«. So, zwei Dinge würde ich gern noch sagen, bevor ich mit der Predigt beginne. Das eine ist, mir ist es ein ganz großes Anliegen, dass ja diese junge Generation, also eigentlich die Zielgruppe des Pfingstjugendtreffens, dass die wieder ganz neu Lust auf die Bibel bekommt, dass die ganz neu wieder entdeckt, was für ein Schatz das eigentlich das Wort Gottes ist. Und das zweite ist, und es ist ja was ganz Praktisches, als Jugendpastor war ich immer gewohnt, sehr persönlich zu den Leuten zu reden, also im Du, und ich bitte Sie nachzusehen, ich werde das in meiner Predigt auch machen, aber ich werde danach wieder zum Sie wechseln und ich hoffe, es ist in Ordnung. Ja, ich habe gesagt, es soll heute um den Zachäus gehen und ich möchte am Anfang mit uns den Text lesen, Lukas 19, Vers 1 bis 10. Da heißt es: Jesus kam nach Jericho. Entschuldigung. So. Jesus kam nach Jericho, sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Diese Geschichte von Zachäus, die ist relativ bekannt im Lukas-Evangelium. Sie ist eigentlich auch recht klar zu verstehen. Aber ich habe gemerkt, wenn man so ein bisschen gräbt, dann birgt diese Geschichte noch ganz viele Dinge, über die man, wenn man das erste Mal so drüber liest, eher hinwegliest. Was mir aufgefallen ist, in Vers 2 wird erwähnt, er ist der oberste Zolleinnehmer. Er ist nicht irgendwo einer, der irgendwo in der sozialen Schicht irgendwo weiter unten ist, sondern er hat sich hochgearbeitet bis zur Spitze. Ein hoher Finanzzollbeamter, der Verantwortung trägt. Was ganz beiläufig auch erwähnt wird, er ist ein reicher Mann. Auch das ist interessant. Er kann mit seinem Geld tun und lassen, was er will. Und der Text, er zeigt nicht, ob der Zachäus eher intelligent oder eher nicht ganz so intelligent ist. Aber was wir auf jeden Fall sehen, der Zachäus, er war abgeschlagen. Er wusste, wie er an das schnelle Geld kommt. Auch wenn vielleicht manchmal ganz schnell dafür Werte über Bord geworfen werden. Hauptsache, ich bin erfolgreich, ganz egal wie. Es ist interessant, in diesen ersten zwei Versen, da findet man was, wenn man ein bisschen gräbt, das irgendwie so gar nicht zu dieser Geschichte passt. Und das ist meine Frage an euch, vielleicht weiß es jemand. Was bedeutet Zachäus? Dieser Name Zachäus. Falls es jemand weiß, dann darf er es jetzt rausschreien, trotz Maske. Aber ich weiß, es ist eine fiese Frage. Deswegen sage ich es einfach. Das ist die griechische Form von dem hebräischen Zakkai und es bedeutet der Gerechte. Also, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, dieser Zolleinnehmer, der reich ist, von dem bekannt ist, dass er ganz viel von seinem Geld unrechtmäßig verdient hat, dessen Name bedeutet der Gerechte. Ich habe gedacht, da haben, und wir sind ja auch gerade im Überlegen bei unserem nächsten Kind, da haben seine Eltern wohl völlig daneben gegriffen bei der Namensfindung. Wenn die gewusst hätten, was aus diesem Kerle mal wird, dann hätten die ihn bestimmt anders genannt. Zachäus, er hatte eben auch diese Kehrseite. Und weil die Leute ihn kannten und weil sie wussten, was er trieb, war er verhasst. Das sagt uns der Vers 7. Er hat viel Geld gemacht und auf der Beliebtheitsskala, da ging es mächtig bergab. Gemäß dem Motto, Mitleid bekommt man geschenkt, aber Neid muss man sich erarbeiten. Die Leute, sie haben im wahrsten Sinne auf ihn herabgeschaut. Trotz seiner hohen Position, trotz seiner Macht. Zum einen wegen seinem Verhalten, aber zum anderen eben auch, und es gibt uns der Vers 3 her, er war klein von Person. Trotz all dieser Momente, all dieser Erfolge, wenn er vielleicht mal wieder unrechtmäßig jemanden abgezockt hat, wächst in dem Zachäus etwas, das größer und größer wird. Da ist etwas in seinem Leben, das ihn umtreibt, das ihn unzufrieden sein lässt und es trotz all seinem Reichtum nicht gestillt werden kann. So was wie ein Loch im Herzen. Meine Frage, gibt es das in deinem Leben auch? In all den Momenten deines Erfolgs, deines Glücks, vielleicht in der Karriere, in der Liebe oder auch beim Geld, ein Loch in deinem Innern, eine Sehnsucht nach etwas, die da ist und die nicht gestillt werden kann, egal was du auch tust. Den Zachäus, den treibt so ein unerfüllter Wunsch um. Und all das, was er hat, was er erreicht hat, all das reicht nicht, um diesen Wunsch zu stillen. Und das Schöne ist, die Bibel, sie nennt diese Sehnsucht beim Namen. Und das schätze ich so an Gottes Wort. Zachäus, er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht. Da gibt es doch tatsächlich was, das man für kein Geld der Welt kaufen kann und mit keiner Position dieser Welt erreicht werden kann. In Prediger 3, Vers 11 heißt es dazu, für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. Und jetzt kommt's, in das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. In jeden einzelnen von uns hat Gott etwas hineingelegt, nämlich der Wunsch nach dem, was ewig ist. Und das ist zum einen die Sache der Ewigkeit, dass ich mich danach sehne, lange zu leben, möglichst lange jung zu bleiben, aber eben auch nach der Person, die hinter dem Ewigen steckt, nämlich dem lebendigen, dem dreieinigen Gott, von dem die Bibel sagt, dass er vor aller Zeit war und sein wird bis in alle Ewigkeit. Und so ein Stück weit zeigt sich das in unserer Gesellschaft wieder, diesen Wunsch nach der Ewigkeit, den Gott in uns hineingelegt hat. Es zeigt sich darin, dass der Tod ein Tabuthema ist. Dass man, wie gerade schon erwähnt, nach dem ewigen Leben strebt, versucht, lange jung, lange gesund und fit zu bleiben und alles dran setzt, dem Leben noch ein bisschen dazuzufügen. Und diese Sehnsucht hat Zachäus umgetrieben. Obwohl er ein Mann mit Überblick war und bei seinen Geschäften stets seinen Vorteil zu nutzen wusste, steht in der Bibel an diesem Punkt, aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Ich habe mich gefragt, waren es wirklich nur die Leute, die ihm aufgrund seiner Körpergröße die Sicht versperrten? Die Sicht nicht nur auf die kurzweiligen Erfolge, sondern vielmehr auf eine Perspektive in die Ewigkeit. Die Sicht auf die Dinge, die von Dauer waren, nicht nur auf diese kurzweiligen Erfolge. Und ich merke selbst, wir lassen uns ganz oft blenden von dem Kurzweiligen. Aber wir vergessen dabei die Sicht auf die Ewigkeit, uns immer wieder darauf auszurichten, auf das, was noch kommen wird. Auf das, was wirklich von Belange und von Bestand ist, auch über den Tod hinaus. Und ich möchte behaupten, da standen ihm, dem Zachäus, in erster Linie nicht die Menschen im Blickfeld und versperrten seine Sicht, sondern vielmehr stand sich Zachäus selbst im Weg. Zachäus, der gefangen ist in der Befriedigung seiner kurzweiligen Erfolge. Und jetzt komme ich zu dem ersten Punkt. Gerettet, die Situation ist gerettet. Denn weil Zachäus ein Mann der Tat ist, schmiedet er einen Plan. Zachäus, er rettet die Situation, so wie er es schon sein ganzes Leben gemacht hat. Er nimmt es in die Hand, um an Geld und Macht zu kommen. Und so nimmt er auch diese Situation in die Hand. Er will erleben, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Er will diesen Mann mit Weitblick erleben. Und auf ihn trifft dieses Sprichwort zu, lieber klein und zackig als groß und dappig. Denn Zachäus macht sich Gedanken über die Route, die Jesus gehen wird. Und er sucht eine Möglichkeit, wie er aus sicherer Distanz miterleben kann, was da vor sich geht. Dass er erleben darf, wer dieser Jesus ist. Und so heißt es in Vers 4, er lief voraus und er kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Zachäus errette die Situation, indem er aktiv wird und die Gelegenheit nützt, Jesus zu erleben. Gut geschützt von den Blättern des Baumes, vor den Blicken der Menschen. Gut geschützt aber auch vor Jesus. Aber eben getrieben von dieser großen Hoffnung, ihn sehen zu können. Wer dieser Jesus wohl ist. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Gerettet wie eine Einladung, ein Leben verändert. Stell dir mal diese Situation vor. Der Zachäus, er sitzt auf seinem Maulbeerbaum und er beobachtet das ganze Geschehen. Und er sieht, wie Jesus näher kommt und wie Jesus an diesem Baum vorbeikommt. Ich kann mir vorstellen, sein Herz bleibt stehen, als er diesen Blick erhaschen kann auf Jesus. Doch dann passiert was, mit dem Zachäus gar nicht gerechnet hat. Der Super-GAU im Leben des Zachäus. Diese eine Situation, die ich vorhin genannt habe, die meinen Alltag irgendwie auf den Kopf stellt. Es passieren zwei offensichtliche Dinge. Nämlich erstens, der größte Wunsch von Zachäus geht in Erfüllung. Denn er erlebt diesen Jesus. Und zwar noch viel besser, als er sich erträumt hätte. Das ist, wie wenn so ein Superstar, ich weiß nicht, wer gerade in ist, vielleicht ja, die Helene Fischer oder wie auch immer, wie wenn so ein Superstar mit dir spricht und sich Zeit nimmt für dich. Da ist dieser Jesus, der sich Zeit nimmt mit dir. Das Zweite, was aber auch offensichtlich ist, der Zachäus, er wird enttarnt. Seine Tarnung, sein Verstecken auf dem Baum, sein sicherer Schutz, sie sind plötzlich weg und er fliegt auf. Er, der Mann der Tat, der sein Leben immer im Griff hat, hat plötzlich nichts mehr in der Hand. Sein Plan ist gründlich schiefgegangen. Er, der sich so ein gutes Versteck ausgesucht hat, um unerkannt zu bleiben, wird plötzlich von allen wahrgenommen. Wie peinlich muss diese Situation wohl für ihn sein. Aber interessant ist, wenn man diese Geschichte genau anschaut, diesen Text, dann fallen noch zwei Dinge auf, die passieren, die vielleicht nicht so offensichtlich sind, aber die ganz relevant sind. Nämlich zum einen, Jesus, er begegnet diesem Zachäus und er nennt ihn beim Namen. Jesus begegnet ihm und wird persönlich. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um den lebendigen Gott der Bibel zu verstehen, um glauben zu können, braucht es diese persönliche Begegnung zwischen Jesus und dir. Ohne diese persönliche Begegnung ist der Glauben trocken und langweilig. Ist der Glaube nur theoretisch. Und diese Begegnung, und es zeigt uns diese Geschichte, die kommt von Gott, nicht von uns Menschen. Was können wir dazu tun? Wir können uns aufmachen, ihn zu suchen. Gott durch unser Gebet, das Reden mit ihm zeigen, dass in uns dieser Wunsch da ist nach Begegnung mit ihm. Aber Gott muss uns begegnen. Und weil Jesus auch heute noch lebendig ist und durch sein Wort die Bibel zu uns redet, ist es so wichtig, dass wir immer wieder darin lesen. Und ich kenne so viele Menschen, die sich nach einer Begegnung mit Gott sehnen, vor allem auch Jugendliche. Aber ich erlebe auch, dass die meisten überhaupt nicht bereit sind, die Bibel aufzuschlagen. Und dabei ist es doch Gottes Wort an uns Menschen. Die zweite Sache dazu, was macht Jesus gegenüber dem Zachäus anders als alle anderen Menschen? Während alle Menschen ständig auf ihn herabschauen und ihn verachten aufgrund seiner Größe und seines Handelns und ihn meiden, schaut Jesus auf zu ihm und er lädt sich bei ihm ein. Jesus, er macht es genau umgekehrt. Er schaut auf und sucht die Gemeinschaft. Jesus begegnet diesem Sünder auf Augenhöhe. Und es ist nur eine Einladung. Aber es ist das Entscheidende, das Rettung bringt. Und das finde ich so genial an Jesus. Er begibt sich in diese kleine, engstirnige, von kurzlebigen Erfolgsmomenten geprägte Welt des Zachäus. Jesus, er lässt sich ein auf diese kleine Welt. Wir müssen uns nicht verbiegen, um ihn zu verstehen und zu erleben. Nein, er hat sich für uns verbogen. Gott wurde Mensch in Jesus und kam in unsere Welt. Das ist Evangelium und das macht Mut, weil es für Jesus keine hoffnungslosen Fälle gibt. Und Jesus, er trifft mit seinen Worten genau den wunden Punkt im Leben des Zachäus. Das, was noch nie ein Mensch zu ihm sagen würde. Was heißt in Vers 7, die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen? Aber Jesus sagt zu ihm, und es reicht. Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Es sind nur ein paar wenige Worte, die Jesus spricht. Doch weil diese Worte genau den wunden Punkt des Zachäus treffen, ist es im Leben des Zachäus die größte Rettungsaktion aller Zeiten. Das war der Satz, mit dem Jesus voll ins Schwarze getroffen hat. Woher ich das weiß? An der Reaktion des Zachäus. Da heißt es in Vers 6, er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Jesus, er rettet ihn in die Ewigkeit. Er stillt diese Sehnsucht in Zachäus, die ihn angetrieben hatte, Jesus zu suchen. Und das ist das Wichtige, das Essentielle von diesem Text. Egal wie fromm und wie christlich du bist oder auch nicht, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass jeder von uns solch eine Begegnung mit Jesus braucht. Und ich glaube, die wenigsten von uns sind solche Schlitzohren wie der Zachäus. Aber doch haben wir alle unsere wunden Punkte. Alle haben wir Dreck am Stecken. Der eine vielleicht ein bisschen weniger und der andere ein bisschen mehr. Aber es ist Fakt. Und Römer 3, Vers 23 sagt dazu, sie, die Menschen, sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und brauchen deshalb Rettung von der Verlorenheit. Wir brauchen diese Begegnung mit Jesus. Erst dadurch können wir überhaupt verstehen, was es bedeutet, einen gnädigen Gott zu haben. Und erst dadurch kann in uns diese Hoffnung erwachen, die unseren Blick weglenkt von den kurzweiligen Glücksmomenten des Alltags hin zu dem ewig währenden Glück, das wir in Jesus haben. Sogar dann, wenn alles in unserem Leben schiefläuft. Aber das gilt uns nicht nur persönlich, sondern genauso auch als Gemeinde. Dieser Direktvergleich zwischen den Frommen, die Jesus schief anschauen, weil er bei einem Sünder einkehrt, und Jesus, der sich für nichts zu schade ist, der sucht und rettet, was verloren ist, sogar Betrüger und Steuerhinterzieher. Die Bibel spricht von der Gemeinde als Leib Christi. Die Gemeinde, die Jesus widerspiegelt. Und das sind wir. Und das ist sowas, das mich die letzten Jahre geprägt hat. Wie möchte ich, wie wollen wir als Gemeinde, als Christen zusammenleben? Als ein Museum, ein Wachsfigurenkabinett, in dem sich die Frommen zur Schau stellen mit ihrer Frömmigkeit, in der es vielleicht um Macht und um Recht geht, oder vielmehr Gemeinde als ein Lazarett, ein Krankenhaus für die Armen, für die Gescheiterten und die Zerbrochenen, die in dieser Gesellschaft unten durch sind. Menschen, die viel Zeit und viel Aufmerksamkeit brauchen. Menschen, die vielleicht auch manchmal richtig Nerven kosten. Aber bei Jesus spielt es keine Rolle. Es ist eine Rettungsaktion, bei der es um Kopf und Kragen geht, nicht um Befindlichkeiten. Und deswegen möchte ich euch herausfordern, leben wir so als Gemeinde, dass wir nicht unsere Frömmigkeit zur Schau stellen, sondern vielmehr das Lazarett, das Krankenhaus für die Armen und Gescheiterten sind. Was braucht es als Gemeinde dazu? Ich glaube, einen Blick für die verlorenen Menschen. Und den kann nur Jesus schenken. Aber es braucht auch Mut, auf diese Menschen zuzugehen, um sie ins Lazarett zu führen und sich um sie zu kümmern. Es braucht diese Hoffnung in Form des Evangeliums, dass sie weitergegeben wird. Dass es nicht nur fromme Taten sind, gute Taten, sondern das Evangelium mitkommt. An unsere Geschwister, an Außenstehende, aber auch an die nächste Generation. Und jetzt komme ich zu dem letzten Punkt: Rettung verändert. Das ist Zachäus das allerbeste Beispiel dafür. Jesus, er sieht Zachäus mit anderen Augen. Jesus gibt dem Zachäus die Bedeutung seines Namens wieder. Er sieht ihn als den Gerechten an. Er sieht ihn, wie er ist, nachdem Jesus ihn verändert hat. Er macht aus ihm den Gerechten. Und was daraus entsteht, das zeigt uns diese Geschichte. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Und Jesus sagte ihm: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Dieser abgeschlagene und verlorene Zachäus, er kommt plötzlich ins Umdenken. Und er sieht die ganze Situation und seine Mitmenschen plötzlich mit anderen Augen. Getrieben von großer Dankbarkeit ändert sich sein Denken und damit auch sein Handeln. Und das, was ihm stets so wichtig war, der Erfolg, das kurzweilige Glück, das Geld, es wird plötzlich alles zur Nebensache. Der Besitz prägt nicht mehr sein Leben, sondern er hat erkannt, dass es etwas viel Wichtigeres gibt. Eine Perspektive auf die Ewigkeit. Und ich wünsche mir für uns, dass wir diese Perspektive auch bekommen, wenn wir sie noch nicht haben. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Vielleicht ist dieser Gottesdienst heute dein Maulbeerfeigenbaum. Du sitzt hier drin, inmitten der Menschen und verhältst dich ganz unauffällig. Aber Jesus sieht dich. Er kennt deine Situation, deine Herausforderungen, deine Sorgen und deine Wünsche. Er steht vor der Tür deines Herzens und lädt sich bei dir ein. Amen. So, wir hören jetzt das zweite Lied: Gott, du bist größer. So, ich darf heute noch das Pfingstjugendtreffen vorstellen. Und wahrscheinlich haben Sie das schon mitbekommen oder zumindest schon Plakate gesehen. Die sind auffällig bunt in diesem Jahr. Da gibt es da vorne gerne am Ausgang noch welche zu mitnehmen und Werbung dafür zu machen. Das Pfingstjugendtreffen, und da möchte ich kurz zum Konzept was sagen, das ist dieses Jahr wieder anders, wie man es gewohnt ist. Das Pfingstjugendtreffen aufgrund von Corona wird nur einen Tag sein, nämlich der Pfingstsamstag, der 22.05. Das Pfingstjugendtreffen wird aus zwei Hauptveranstaltungen bestehen, eine morgens, eine abends, die live übertragen werden. Da wird hier dazu ein Zelt aufgebaut und jedes Alter kann daran teilnehmen. Und zwar, indem man online auf die Homepage geht vom Pfingstjugendtreffen, da gibt es einen Livestream. Also Ihnen herzliche Einladung dazu. Und ja, das ist eigentlich so aufgebaut gewesen, und da sind wir mit Corona gerade noch so ein bisschen dran, dass das hauptsächlich in Jugendkreise, in die Gemeinden vor Ort übertragen wird. Das heißt, dass nicht jeder zu Hause vorm Fernseher sitzt, sondern sich die Jugendlichen in der Gemeinde treffen. Das ist jetzt nur noch fraglich, ob es funktionieren wird. Deswegen haben wir jetzt seit 2 Wochen darum geworben, dass die Leute es doch zu Hause schauen. Vielleicht tut sich noch was, wir werden sehen. Aber das heißt auch, zwischen diesen 2 Hauptveranstaltungen morgens und abends wird es den Nachmittag über verschiedene Möglichkeiten geben. Zum einen wird es 3 Seminare geben, zum anderen aber auch Workshops, Action, wenn möglich Gemeinschaft vor Ort. Und wir haben auch so ein Exit Game, also die Jungen kennen es, extra fürs Pfingstjugendtreffen programmiert, einfach damit man was erleben kann. Und damit das typische Pfingstjugendtreffen-Flair irgendwie doch so ein bisschen in die Häuser und Gemeinden kommt, haben wir eine POT-Box gepackt mit allen möglichen Utensilien, die man für ein POT braucht. Und auch ein Rezept für den legendären Pfingstjugendtreffen-Hefezopf. Das findet man auch im Internet. Auch da, wer es gerne backen will und am Pfingstsamstag den Hefezopf genießen will, herzliche Einladung dazu. Das Thema, um das in diesem Jahr geht, heißt Take a Seat in the Kingdom of Hope. Also nimm Platz im Königreich der Hoffnung. Und uns war es wichtig, dieses Thema Hoffnung, das gerade ein ganz großes Thema ist und das ein Herzenswunsch von ganz vielen ist, dieses Thema aufzugreifen. Und das wird anhand von Kolosserbrief, ich habe da stellvertretend Kapitel 1, Vers 13, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Also das ist so die zentrale Bibelstelle zum Thema und Hauptreferentin wird sein, wahrscheinlich allen bekannt, die Schwester Dorothee Krupp. Sieht man auf dem Bild auch. Die Seminare werden halten, zum einen die Schwester Anne 1, dann der Jürg Schaufelberger, und als drittes noch der Lukas Herbst. Dann muss ich kurz schauen. Ja, am Ende des Pfingstsamstages, am Ende des Jugendtreffens, wird es noch eine Praise Time, eine Lobpreiszeit geben. Auch die wird übertragen. Auch da kann man gern einschalten. Und wenn Sie möchten, dann lade ich Sie ein auf unserer Homepage. Da ist alles genauestens erklärt und ausgeführt. Schauen Sie da nochmal nach und machen Sie regen Gebrauch davon. So, und jetzt komme ich zu den Gebetsanliegen des Pfingstjugendtreffens. Und ich glaube, da gibt es ganz viel, für das man beten kann. Und da gibt es ja auch diesen Gebetsbrief. Und ich meine, auch der liegt hinten aus. Auch da herzliche Einladung, den mitzunehmen. Aber ich habe so 3 Anliegen aufgeschrieben, die uns einfach ganz arg wichtig sind. Nämlich betet, dass die Botschaft von Jesus die Herzen der Zuhörer verändert. Egal wie es wird, egal ob online oder in der Gemeinde vor Ort, aber dass die Menschen angesprochen werden von der Botschaft und verändert werden. Das zweite, betet, dass die Corona-Regelungen vielleicht doch noch ein bisschen gelockert werden, damit man sich wirklich vor Ort in den Jugendkreisen treffen kann. Denn dann ist es doch nochmal ganz anders, wie wenn man so wie jeden Tag vor seinem Rechner sitzt. Und das Dritte, betet, dass all die Vorbereitungen für Predigt, Seminare, auch für das ganze Programm, all das, was noch ansteht, dass es gut zu Ende kommen kann. Es ist ein bisschen herausfordernd. Manchmal muss man immer wieder in kleinen Schritten von vorne anfangen, wenn sich wieder was geändert hat. Aber dass es einfach zum Schluss passen darf. Und da möchte ich mich ganz herzlich bedanken, wenn Sie das auch im Gebet in der nächsten Woche begleiten. Bevor ich jetzt gleich bete, möchte ich noch auf eine Kleinigkeit aufmerksam machen. Und da gibt es so ganz schmale Streifen auch am Ausgang. Da steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und auf der Rückseite, und es ist so ein Gebetserinnerungskärtchen, da steht, weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, bete ich für... dass der sich zum Pfingstjugendtreffen einladen lässt. Und wenn Sie jemanden im Kopf haben, dem das Pfingstjugendtreffen guttun würde, dann nehmen Sie doch so ein Kärtchen am Ausgang mit und tragen einen Namen rein und legen es in Ihre Bibel und beten immer wieder für diese Person. Das wäre richtig genial. Und jetzt würde ich gerne noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass wir dein Wort haben. Hab Dank, dass du uns darin begegnest. Und hab Dank, dass es Weisung für unser Leben ist. Und Herr, du siehst das Pfingstjugendtreffen. Du siehst die vielen Jugendlichen, wo so viele gar keine Lust mehr auf online haben, weil der Alltag geprägt ist davon. Aber ich bitte dich trotzdem, dass du Menschen vorbereitest, dass du Jugendliche berufst und erreichst, die man vielleicht mit einem normalen Pfingstjugendtreffen gar nicht erreichen würde. Entweder weil sie vielleicht viel zu weit weg wohnen oder auch weil sie ja lieber vorm Computer sitzen. Ich bitte dich, hab du Erbarmen. Und ich möchte dir Dank sagen, dass du jeden Einzelnen von uns durch und durch kennst, dass du weißt, was uns gerade umtreibt und beschäftigt und dass du uns darin begegnen möchtest. Und Herr, das bitte ich dich für jeden Einzelnen hier, lass uns das erleben. Und hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass du noch viel mehr für uns vorbereitet hast in der Ewigkeit. Amen. So, und jetzt hören wir noch das letzte Lied. Und zwar, in Christus ist mein ganzer Halt, in Christ alone. Ja, vielen Dank euch. Das lädt richtig ein zum Mitsingen, auch wenn man es nicht darf. Ja, hoffentlich. Ja, ich spreche jetzt noch das Segen und wem es möglich ist, der darf dazu aufstehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.
Vielen herzlichen Dank, Matthias. Danke, dass du uns die Begegnung zwischen dem Zachäus und Jesus wichtig gemacht hast. Mir ist es heute wichtig geworden, dass Jesus zum Zachäus aufgeschaut hat und damit die beiden auf gleiche Augenhöhe kamen und dass das der Weg war, dass ja, dass eine Beziehung hat beginnen können. Vielen Dank. Und danke auch, dass du uns das vom Pfingstjugendtreffen wichtig gemacht hast, was Schritt für Schritt kommt, auch jetzt in der Vorbereitung. Und man merkt, da steckt noch richtig viel drin, auch an Vorbereitung und auch wirklich auch, wo wir wirklich auch mitglauben und mitbeten dürfen, in der Vorbereitung, dass er auch dir, Schwester Wiebke und dem ganzen Team die Kraft schenkt und auch die Zuversicht immer wieder und natürlich dann auch, dass viele Menschen, viele junge Menschen so eine Begegnung haben wie Jesus und der Zachäus. Darum möchten wir beten. Und da hat mich gestern auch der Lobpreisabend sehr ermutigt. Der war draußen. Das war so wie früher im Olymp, kam ich mir vor. Das war so in so einem auf der Wiese. Und wir hatten Sonne, wir hatten warmes Wetter. Einen Tag vorher hatte es 7 Grad. Gestern hatte es bei Stadt fast 20 Grad. Und wir durften sogar singen. Das hatte das Ordnungsamt erlaubt. Und das hat mir Mut gemacht auch für das Jugendtreffen. Mut machen tut mir auch, was jetzt im Wochenspruch steht diese Woche. Da heißt es, gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Also wir sind alle eingeladen, für das Pfingstjugendtreffen zu beten und heute auch gerne zu opfern. Sie können sich denken, da gibt es manche Ausgaben, allein für die Technik und für vieles andere. Und natürlich danken wir auch euch ganz herzlich, Kerstin und dem Singteam und dem Wolle. Also ihr habt wirklich in unser Herz gesungen. Mir ging es so, das schwingt einfach nochmal was ganz anderes mit, wenn man nicht nur immer CDs hören darf, das ist auch schön, aber einfach, wenn es live geschieht. Und wir freuen uns, dass am nächsten Lobpreisabend, wenn das wirklich auch so kommen darf, ihr dann auch vom Eidlinger Chor mit dabei seid. Also vielen Dank euch allen. Ja, und in dem Sinne wünsche ich auch Ihnen uns einen gesegneten Sonntag in der Güte Gottes, so wie es der Wochenspruch sagt, und in dem Sinne auch eine gesegnete Woche in der Güte Gottes. Vielleicht bis zum nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.